März nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen, auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. Russland hat der neuen Bundesregierung inzwischen Kriegstreiberei vorgeworfen. Sie torpediere damit Bemühungen für eine diplomatische Lösung, sagte ein Kreml-Sprecher. Die neue Bundesregierung setzt ihre Pläne für eine schärfere Migrationspolitik um. Das Kabinett hat heute beschlossen, den Familiennachzug bei Flüchtlingen mit eingeschränktem Schutzstatus auszusetzen, und zwar für 2 Jahre. Bislang konnten auf diese Weise jährlich etwa 12.000 Angehörige nachziehen. Außerdem wird eine Regelung der Vorgängerregierung abgeschafft, wonach Ausländer unter bestimmten Bedingungen schon nach 3 Jahren den deutschen Pass bekommen können. Das soll künftig frühestens nach 5 Jahren möglich sein. Beide Gesetze treten aber erst in Kraft, wenn auch Bundestag und Bundesrat zustimmen. Das Bundeskabinett hat außerdem beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind. Der Gesetzentwurf ist der erste von Justizministerin Hubig. Sie sagt, Wohnen darf kein Luxusgut werden. Das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Die Verlängerung sei aber nur ein erster Schritt. Weitere seien geplant, zum Beispiel strengere Regeln für Indexmieten und mehr Transparenz bei Nebenkosten. Der Bundestag muss noch über die Verlängerung abstimmen. Die Landesregierungen, die entscheiden, welche Gebiete betroffen sind, können ihre Regelungen dann ebenfalls verlängern.
In Frankreich ist ein Arzt wegen des sexuellen Missbrauchs von fast 300 meist minderjährigen Patienten zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Der 74-Jährige hatte gestanden, die Taten unter anderem im Operationssaal während der Narkose begangen zu haben. Die meisten seiner Opfer waren Mädchen und Jungen im Durchschnittsalter von 11 Jahren. Es handelt sich um einen der größten Prozesse um Kindesmissbrauch in Frankreich. Er hat in der Öffentlichkeit Entsetzen ausgelöst. Auch steht die Frage im Raum, warum die Gesundheitsbehörden den Arzt nicht früher stoppen konnten. Schon 2005 wurde er wegen Kinderpornografie verurteilt. Die israelische Armee hat laut Ministerpräsident Netanyahu den mutmaßlichen Chef der Terrormiliz Hamas im Gazastreifen getötet. Mohammed Sinwar sei bei einem Angriff eliminiert worden, sagte Netanyahu bei einer Sitzung des israelischen Parlaments. Über Sinwars Tod hatten vorher schon arabische Medien berichtet. Eine offizielle Bestätigung gab es bisher allerdings nicht. Mohammed Sinwar ist der Bruder des ehemaligen Hamas-Chefs Yahya Sinwar. Dieser wurde Mitte Oktober von der israelischen Armee getötet. Die Berliner Stadtwerke streichen die nächtlichen Blockiergebühren an ihren Ladesäulen für E-Autos. Nach Angaben des Unternehmens werden die Extrakosten ab dem 1. Juli abgeschafft. Alexandra Karolczyk, RBB 24.
Bisher mussten Nutzer an den Ladepunkten der Stadtwerke 2 Cent die Minute Blockiergebühren bezahlen, wenn ihre Autos länger als 4 Stunden angeschlossen waren. Das soll nun nachts anders werden. Wer ab Juli zum Beispiel um 20 Uhr das E-Auto an den Stadtwerke-Ladestationen anschließt und es um 6 Uhr morgens abholt, zahlt dort lediglich den geladenen Ökostrom. Dennoch ruft das Unternehmen zu gegenseitiger Rücksicht auf, damit die Ladestellplätze nur ladenden Fahrzeugen vorbehalten bleiben.
Für die deutschen Tennisdamen sind die French Open in Paris schon wieder vorbei. Als letzte Spielerin ist Eva Lys in der 2. Runde ausgeschieden. Die deutsche Nummer 1 verlor gegen die kanadische Qualifikantin Victoria Mboko in 2 Sätzen mit 4:6 und 4:6. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter: bis zum Abend verbreitet Schauer und Gewitter, örtlich mit Starkregen und Hagel. Zurzeit in Berlin-Adlershof 15 und in Kreuzberg 17 Grad, in Jüterbock 14 und in Cottbus 20 Grad, aber recht windig. In der Nacht lockert es auf, Tiefstwerte zwischen 11 und 8 Grad. Morgen am Feiertag mal sonnig, mal wolkig und meist trocken bei 18 bis 20 Grad. Die Zeit 17.05 Uhr.
Radio 3 am Nachmittag mit Shelley Kupferberg.
Seien Sie herzlich gegrüßt und das mit Musik aus dem Norden mit Gudrid Hans-Dottir.
Morgen beginnt in Kreuzberg und Kreuzköln das Queer Film Festival Exposed. Unter anderem im Movimento, im Aquarium, im Babylon Kreuzberg und im Cinema Transtopia gibt es 4 Tage lang Film und Kurzfilme aus der internationalen LGBTIQ-Szene zu sehen. Es ist die 19. Ausgabe des Festivals. Exposed gibt es tatsächlich seit 2006 und bei mir zu Gast auf Radio 3 ist Sarnd Utamaschot aus dem KuratorInnen-Team. Herzlich willkommen. Hallo.
Hallo.
Gibt es denn einen besonderen Fokus in diesem Jahr? Themen, die dominieren?
Ich glaube, es gibt Themen, die immer zu uns kommen oder vorkommen, wenn man es so nennt. Und natürlich eins ist das Thema von Rückkehr. Zum Beispiel, wenn eine queere Person ihre Heimat nochmal besucht, aber dann hat sich auch schon verändert. Es gibt Themen wie auch Blumen, was interessanterweise auffällt. Keine Ahnung warum, wir haben schon einige Filme über Blumen und Gemeinschaften. Und ich glaube, weil Blumen irgendwie ja auftaucht, auch ein Symbol für Gemeinschaft, für Weiterwachsen,
wenn man für so aufblühen, gedeihen vielleicht auch. Ja. Seit 19 Jahren gibt es Exposed inzwischen. Inwieweit, würden Sie sagen, haben sich die Filme in dieser Zeit auch verändert? Weniger Coming Out, mehr Alltag vielleicht, weniger lesbisch, mehr queer und trans?
Also es gibt verschiedene Arten von Identitäten. Jetzt haben wir auch so einen Feature-Film, Trans Memoria über Transition, also Geschlechtsumwandlung, aber ist auch von einer Trans-Filmemacherin selber gemacht. Also es ist auch diese authentische Perspektive von einer Transfrau. Natürlich, wir haben auch mehrere Identitäten. Wir haben früheren Jahren gab es auch Filme über Sexarbeit, auch von SexarbeiterInnen quasi produziert worden, was auch uns sehr wichtig ist. Und natürlich, es gibt auch so Themen wie Spiritualität oder Schamanen, was auch meistens von globalen Süden kommen. Verschiedene Rollen in globalen Süden von queeren Personen eigentlich gestellt, also gepasst.
Warum ist das interessant für ein queeres Filmfestival?
Weil in einigen Kulturen im globalen Süden sind die queeren Menschen auch Schamanen, auch insbesondere bevor Kolonialismus begann. Und dazu ist auch, dass dieses Christentum hat auch so einige diese Schamanenrollen einfach zerlöscht oder queere Menschen von dieser Rolle herausgenommen. Ne? Und dann kommen die Christentum und sagt, okay, das ist ein Dämon, das ist ein Paganismus und das ist nicht erlaubt. Und ich glaube, in einigen Kulturen waren queere Menschen so präsent in der Geschichte vor dem Kolonialismus. Und wir haben zum Beispiel einen Schaman aus Philippinen, die auch so auf ihren Inseln aufgewachsen ist und mit ihren Kulturen. Und sie ist quasi ein Zeichen, dass Queerness und Tradition zusammenleben. Es ist nicht quasi ein Widerspruch gegeneinander. Die leben zusammen seit 1000 Jahren.
Und Sie haben vorhin schon gesagt, es geht oft in den Filmen um Rückkehr. Menschen, die das Land verlassen, möglicherweise ihr Coming-out woanders haben, zurückkehren und das Land wieder vorfinden mit ihrer Identität. Regional gibt es ja riesige Unterschiede. In Deutschland dürfen homosexuelle Menschen heiraten. In anderen Ländern, in anderen Teilen der Welt droht die Todesstrafe. Bilden die Filme Ihres Festivals all diese Realitäten ab? Oder ist es überhaupt möglich, all diese Realitäten in einem Festival abzubilden? Was würden Sie sagen?
Ich glaube, es ist alles auch so verkompliziert, weil natürlich, klar, in verschiedenen Ländern gibt es auch so Todesbedrohung und so weiter, aber in westlichen Welt, wenn man so nennt, gibt es auch Rassismus, es gibt auch Diskriminierung. Ne?
Und also Mehrfachdiskriminierung.
Ja, und es ist, ich glaube, durch unser Programm versuchen wir, wenn es möglich ist, ja, viele Perspektiven, aber auch kritische Perspektiven zu zeigen. Unser Opening-Film How to Live ist von Kenya, von einer Ballroom-Szene in Nairobi. Aber dann genau in dem Film diskutieren die Menschen über Neokolonialismus, über Finanzen, wie die westliche Welt auch queere Szenen finanziert. Quasi einige LGBTQ-Space-Räume in globalen Süden von westlichen Welt finanziert sind. Ne? Und nicht schlecht, aber es ist auch eine Diskussion, quasi, wo die Finanzen und Dominanz dieser Geschichte meistens herkommen. Es führt weiteres dazu, dass die Leute im globalen Süden hoffentlich an einem Tag eigene Räumlichkeit oder Räume auch gern aufbauen können, ohne westliche Einflüsse. Ne?
Also es sind sehr politische Angelegenheiten. Was auffällt in Ihrem Booklet, weil man das nicht so häufig sieht, Sie haben eine sehr transparente Statistik erstellt. Sie haben nämlich Ihre RegisseurInnen um eine Selbstauskunft gebeten. Vielleicht nur ein paar Beispiele. Man liest dort, dass sich 15 der 70 RegisseurInnen der asiatischen Ethnie zuordnen, 11 definieren sich als weiß, 7 ordnen sich der afrikanischen Ethnie zu, 6 wissen es nicht oder ziehen es vor, gar nichts dazu zu sagen. Oder sie zeigen die Filme von 12 Cis-Männern, 2 Trans-Männern, einer Trans-Frau, 18 nicht-binären Personen. Warum war es Ihnen wichtig, die Menschen danach auch abzufragen?
Ja, ich glaube, es ist die Frage von Transparenz, genau was Sie genannt haben. Und für uns auch wichtig, weil wir müssen wirklich wissen, aus welcher Perspektive diese Geschichte, dieser Film quasi gebaut ist. Und ich glaube, in 2025 ist nicht mehr genug, nur einen Film zu zeigen oder zu machen. Ich glaube, es reicht nicht. Man muss immer hinterfragen, wer hinter der Kamera, wer hinter der Produktion steht. Für uns ein queeres Kino, natürlich ist ein offener Begriff, natürlich, nicht queere Personen können auch gern Filme über queere Geschichte schaffen. Das ist komplett erlaubt. Und einige kommen auch zu uns auf dem Programm. Aber es muss immer hinterfragt werden.
Aus welcher Position heraus erzählt und gesprochen wird. Auch interessant, 3 FilmemacherInnen definieren sich als bi, 2 als lesbisch, 12 als schwul, 34 definieren sich als queer. Würden Sie sagen, es gibt eine Tendenz, weg von Begriffen wie lesbisch und schwul mehr hin zu queer zu kommen? Und wenn ja, warum ist das so?
Weil wir schon in sich verändernde Gesellschaft. Und einige Leute haben auch so experimentiert, welche Geschlecht, welche Sexualität oder auch so welche Identität sie besser anfühlt. Ne? Und deswegen queer lässt sich diese Offenheit, Experimentierung, auch schon zum Film, Experimentform, ist einfach alles offen. Und deswegen, ich glaube, der Begriff queer ist schon heute ein bisschen relevanter und lockerer auch ein bisschen.
Gibt es denn auch eine Gruppe, die absolut unterrepräsentiert ist in der Filmauswahl? Ich weiß auch nicht, welche Zusendungen Sie bekommen haben, aber oft denkt man sich ja auch als Festivalmacherin, wer ist nicht dabei?
Was anzumerken ist genau, weil wir uns Budget fehlt, Accessibility-Programm auch zu schaffen. Also normalerweise, wir haben Programme für Menschen mit Behinderung, also Menschen mit Sehbehinderung, mit Hörbehinderung. Und deswegen, wegen Budget und Finanzierung dieses Jahr haben wir leider nicht. Und deswegen, das ist auch die Gruppe, die ein bisschen bei uns unterrepräsentiert ist.
Das Festival ist auch weit mehr als Filme schauen und darüber sprechen mit den Filmemachenden. Sie laden nämlich auch im Rahmen Ihres Festivals zu einem Wikipedia-Workshop ein, einem Editathon. Was ist genau damit gemeint? Was hat es damit auf sich?
Ja, ich glaube, dieser Workshop ist von Thomas Schauhardt, auch einer von unseren Programmmanager. Und das Ziel ist genau diese Wissenquelle, wenn man so nennt, von queerem Kino, weiter zu bearbeiten, ne? Weil auf Wikipedia steht auch nicht alles wichtige Punkte, Fakten über queeres Kino. Natürlich, wir haben Canon, also wir haben, wie sagen wir, Hollywood-Filme, queere Hollywood-Filme natürlich, aber nicht viel, auch sogar nicht viel über Deutschland sogar und nicht viel über People of Colors oder aus afrikanischen Ländern zum Beispiel. Und deswegen dieses Workshop ist auch so ein Teil der Versuch, genau, besser Wissen oder diese Quelle vom Wissen weiterzuarbeiten.
Ja, es ist ja auch erwiesen, dass Wikipedia unglaublich männlich dominiert ist. Auch der Frauenanteil ist unglaublich gering. Insofern ist das natürlich ein schönes Dagegenhalten, dass Sie das anbieten. Ich möchte noch ganz gerne auf eine Sache zu sprechen kommen. Sie haben auch ein Statement zu Ihrer Haltung zu Israel und Palästina veröffentlicht auf der Homepage. Sie schreiben nämlich, dass es nicht nötig ist, in allem übereinzustimmen, um zusammenzukommen. Sie verweigern eine Zensur, auch wenn die Diskussionen schwierig und schmerzhaft sind. Sie lehnen Militarismus, antimuslimischen Rassismus und Antisemitismus gleichermaßen ab. Und sie schreiben auch, dass sie tief erschüttert sind von der Gewalt gegen ZivilistInnen, sowohl in Palästina als auch in Israel.
Ist es wichtig für ein queeres Filmfestival, sich zum Gazakrieg, zu Israel, zu Palästina zu positionieren? Kommt man da einfach nicht mehr drum herum oder warum war Ihnen das ein Anliegen?
Ja, ich glaube, Sunat, es ist auch ein Teil unserer Geschichte schon oder unserer politischen Geschichte, dass wir Solidarität mit Menschen, mit Zivilistinnen zeigen müssen. Ich glaube, müssen ist auch schon das Wort, weil was wir von letzten Jahren lernen können, ist es genau die Tatsache, dass LGBT-Geschichte nicht allein in der menschlichen Geschichte stehen kann. Es braucht eine Solidarität, braucht eine Brücke von Verständnis, aber auch von Diskussion, auch zum Thema Gaza. Und dazu kommt diese Kampagne, sogenannte Strike Germany, was einige FilmemacherInnen aus ganzer Welt auch so positioniert gegen Deutschland über dieses Problem, wenn man so nennt. Und das ist uns ein Teil unserer Diskussion, weil sonst wollen auch die Filmemacher ihre Filme nicht zeigen lassen. Wegen Strike Germany und so on.
Also die Unterstellung, Deutschland würde eben einseitig oder Israel vor allem ja unterstützen aus einer Schuld heraus, aus einem Geschichtsbewusstsein heraus. Aber das führte dazu, dass viele KünstlerInnen in den letzten Jahren eben seit Ausbruch des Gazakriegs Deutschland die deutsche Haltung verweigern. So probieren sie sie aber wieder ins Gespräch zu bekommen, indem sie eine solche sehr klare Positionierung vorgenommen haben. Dann wünsche ich Ihnen gute Diskussion und Gespräche. Sand Udamashot aus dem KuratorInnen-Team über das 19. Festival des Exposed Queer Film Festivals in Berlin. Ab morgen sind 4 Tage lang in Kreuzberg und Kreuzköln in den einschlägigen Kinos wie dem Movimento oder dem Babylon Kreuzberg queere Filme zu sehen. Und das genaue Programm finden Sie natürlich im Netz. Danke für Ihren Besuch auf Radio 3.
Ja, danke.
Radio 3. Die Gedanken sind frei. Heute?
Die österreichische Schriftstellerin Marie von Ebner-Eschenbach.
Je ungebildeter ein Mensch, desto schneller ist er mit einer Ausrede fertig.
Lanterna de Sena, la feta tra i canti, Maria coi guanti, la sela passa, attraue de nete e tutti l'han vista, ca fava fiorista, vestia da maina, ca teghe na roba, ca teghe un merleto, serchege
Pilar Patassini mit ihrer Laterna de Sena auf Radio 3 und das um genau 17.30 Uhr. Zeit also für
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit meiner Kollegin Imke Griebsch. Die Republika, die Konferenz zur digitalen Gesellschaft, geht heute in Berlin zu Ende. Auf der dreitägigen Veranstaltung geht es um Themen wie Netzpolitik. Es geht um soziale Medien und es geht auch um Kultur.
Kultur und digitale Entwicklung, so lautete der Titel einer Panel-Diskussion, die heute Nachmittag auf der Republika stattgefunden hat. Und mit auf dem Podium saß auch Barbara Thiele. Sie ist Direktorin für Vermittlung und Digitales beim Jüdischen Museum in Berlin. Und sie hatte uns schon vorab hier im Programm erklärt, dass ihr Haus den digitalen Angeboten einen sehr hohen Stellenwert beimisst.
Weil wir eben als öffentliche Institution, wir werden ja auch von der Öffentlichkeit finanziert, haben wir auch den Auftrag, allen Menschen Zugang, freien Zugang zu unseren Themen zu geben und sie auch mitgestalten zu lassen. Und auch für Menschen, die eben aus verschiedensten Gründen nicht zu uns kommen können oder auch wollen. Und so erreichen wir eben ganz verschiedene Zielgruppen. Museen sind außerschulische Lernorte und wir sehen es eben gerade in Zeiten, in denen Rechtsextremismus und Geschichtsrevisionismus zunehmen und ja auch die Demokratie herausfordern, als unverzichtbar, dass wir mehr Menschen erreichen, dass wir in den Austausch mit den Menschen treten, sie zum Dialog einladen. Und da ist eben eine Online-Präsenz mindestens genauso wichtig wie eine vor Ort.
Barbara Thiele hat auch ein Beispiel für so ein digitales Angebot des Jüdischen Museums genannt. Eine Plattform, die seit diesem Jahr genutzt werden kann, die heißt JMB Dikla. JMB steht für Jüdisches Museum Berlin.
Und Dikla steht für den digitalen Klassenraum. Und damit wenden wir uns ganz unmittelbar an Lehrkräfte. Wir haben so kleine Lerneinheiten, 45-Minuten-Einheiten zu verschiedenen Themen, zum Beispiel zu jüdischen Festen wie Pessach und Purim, aber auch zum Thema Antisemitismus, zum Thema jüdische Orte oder Hebräisch, der Sprache, konzipiert. Und die Lehrkräfte können quasi mit dieser digitalen Plattform selbst mit den SchülerInnen die Inhalte erarbeiten.
Das sagt Barbara Thiele, Direktorin für Vermittlung und Digitales beim Jüdischen Museum in Berlin. Sie war heute bei einer Paneldiskussion auf der Republika dabei zum Thema Kultur und digitale Entwicklung. Und vorher bei uns im Programm. Das komplette Gespräch mit ihr können Sie auf radio3.de nachhören. Die Republika ist Europas größte Digitalkonferenz. Nach 3 Tagen intensiver Gespräche, Vorträge und Workshops geht sie heute zu Ende. Und gegen 18.40 Uhr können Sie hier auf Radio 3 ein Fazit der diesjährigen Ausgabe hören.
Und nicht nur auf Digitales, sondern auf besondere Aktionen setzt der langjährige Direktor des Deutschen Museums in München, das ist Wolfgang Heckel, um die Generation der Digital Natives fürs Museum zu begeistern.
Wolfgang Heckel ist davon überzeugt, dass die alten Knopfdruckexperimente, wie er es nennt, die Kinder nicht mehr locken können. Heute braucht es VR-Brillen, also Brillen, die einen in eine virtuelle Realität eintauchen lassen. Oder auch besondere Aktionen und Spezialangebote, um junge Leute zu begeistern. Dazu gehören zum Beispiel das Übernachten im Museum oder eine Experimentierwerkstatt. Im DNA-Labor kann man an einem Vormittag eine spannende Geschichte erzählen. Wer war der Mörder? Wie analysiert man einen Fingerabdruck am Glas? Die Aufmerksamkeitsspanne bei jungen Leuten wird immer kürzer, betont Heckel. Wenn bei einer Weltraumsimulation nicht spätestens 30 Sekunden eine Supernova explodiere, dann schalten manche ab, sagt er. Ja, er findet es aber auf jeden Fall wichtig, sich mit den Kindern und Jugendlichen der Digital Native Generation zu beschäftigen. Und sie nicht nur vor einen Bildschirm einfach zu setzen. Er hat beispielsweise schon eine Nebelkammer in Auftrag gegeben. Dort kann man Spuren radioaktiver Teilchen aus dem Weltraum sichtbar machen. Solche Teilchen prasseln jede Sekunde auf die Menschen ein. Und dann kann man über dieses Phänomen diskutieren. Wie funktioniert das? Ist das Fake News? Sind das Chemtrails? Was macht die Strahlung mit unserem Körper? Also Physik, die man selbst erleben kann und sich dann damit beschäftigen kann. Wolfgang Heckel hört Ende Mai nach 21 Jahren als Generaldirektor des Deutschen Museums München auf.
Open Stage, das ist jeden Mittwochabend, also auch heute, das Motto im Café Kontor Werder im alten Kaufhaus.
Ja, da heißt es nämlich Bühne frei für alle, die Musik machen oder dichten oder die einfach anderen gern zuhören möchten. Die sitzen dann vor der Bühne und diese Bühne befindet sich im Café Kontor Werder. Sie bietet Platz für musikalische Vielfalt, kreative Beiträge und natürlich auch für inspirierende Begegnungen. Jede Open Stage bringt Überraschungen, denn Wer auftritt und wie sich der Abend entwickelt, das lässt sich nie voraussagen. Aber eines ist natürlich sicher, die Bühne steht für alle bereit. Ein Flügel und Technik inklusive Mikrofon sind natürlich auch vorhanden und können genutzt werden. Ja, manch ein großes Talent wurde ja auf so einer offenen Bühne, einer Open Stage schon entdeckt, aber darum geht es gar nicht vorrangig. Hauptsache Akteure und Zuhörer haben Spaß miteinander. Und wer jetzt Lust bekommen hat, auf so einer Bühne zu musizieren, zu rezitieren oder irgendetwas anderes Kreatives zu machen, der sollte sich zu Beginn der Veranstaltung einfach beim Team des Café Kontor Werder im Alten Kaufhaus melden. Das befindet sich in der Eisenbahnstraße 210 in der schönen Havelstadt Werder. Los geht's 19 Uhr, der Eintritt ist frei.
Danke, Imke.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Don't give up.
Morgen feiert Brandenburg seine frankophilen Gene. In der Schorfheide findet das Festival Brandenburg Mon Amour statt, genauer im Theatersaal Klandorf und dem dortigen wunderbaren Garten. Und das bereits zum dritten Mal. Veranstalterin des Festivals ist Caroline Dublé und jetzt bin ich mit ihr auf Radio 3 verbunden. Hallo und salut!
Bonjour, hallo.
Ein französisches Kulturfestival in Brandenburg. Wie ist es eigentlich dazu gekommen vor 3 Jahren?
Es ist dazu gekommen, dass wir das wahnsinnige Glück haben, hier in diesem Ort in Klandorf ein Haus zu haben, was mit dem Theater von Corinna Harfour angeschlossen ist. Ich bin selber auch Chansonsängerin und Schauspielerin und ich dachte, das kann man nicht so leer lassen und wir müssen da was veranstalten. Dann haben wir angefangen, ziemlich spontan, da ein Festival auf die Beine zu stellen, wo es erstmal sehr viel um Musik ging. Und die Frage war, mit welchem Gestus geht man da rein? Also wenn man als Ausländer sozusagen in eine Region ankommt und will seine Kultur teilen, man muss ein bisschen so eine Gestus haben, der Offenheit, wir wollen mit euch teilen. Dann haben wir uns diese Titel überlegt, Brandenburg Mon Amour. Das ist wirklich, wir wollen teilen, wir wollen unsere Arme öffnen und mit euch gemeinsam diese Savoirie, diese Kultur erleben und teilen und genießen.
Ja, und Brandenburg wird dann tatsächlich auch mit OU geschrieben, also ganz französisch. Ja. Es gibt genau. Ja französische Einflüsse in unserer Region. Wie sehr spielen die eine Rolle?
Ja, genau. Dieses Jahr, das ist unser Schwerpunkt Hugenotten. Wir dachten so kurz nach der Wahl, wo die AfD natürlich sehr gute Ergebnisse hatte in der Region. Es ist umso wichtiger, das zu erinnern, dass viele unserer Vorfahren aus Frankreich gekommen sind am Ende des 17. Jahrhunderts. Das waren 20.000. Und die wurden hier willkommen. Die wurden sehr gut integriert. Und diese Wurzeln, diese Geschichte der gelungenen Integration wollen wir ein bisschen so erforschen. Und das machen wir sehr spielerisch und kulinarisch. Das gibt, man wird auch lernen, Brot und Baguette zu backen, aber auch mit den Gemüsen, die diese Hugenotten gebracht haben, auch zu kochen. Wir haben einen Sternkoch, der Stefan Henschel, und genau, der wird so mit den Gemüsen der Hugenotten Sachen kochen und die Leute auch verkosten lassen.
Ja, das klingt wirklich ganz toll und es ist so vieles dabei. Das Programm ist üppig. Sie haben es schon ein bisschen angedeutet. Es gibt eben auch diese kulinarische Seite, aber auch französisch-brandenburgische Kunst, Kultur, Chanson, Theater. Was steht da alles auf dem Programm?
Das Programm ist tatsächlich sehr dicht, fängt morgen an, gleich mit einem Tanzworkshop. Wir dachten, wenn die Leute schon da sind, dann nehmen wir uns in der Hand und tanzen los. Abends gibt es auch ein Ballvolk. Wir haben eine Theatergruppe aus Paris eingeladen, die entwickeln das Stück On veut, wir wollen, mit Schauspielern vor Ort. Die sind schon jetzt hier seit 2 Tagen am Proben. Das geht um dieses Gemeinschaftswollen, was wir alle zusammen wollen, weil das ist Grenzen so überreichend, sagen wir mal. Und es gibt am Samstagabend eine tolle Fanfare, ein Brassband mit 25 Musikern, die das Ganze zu rocken bringen werden. Und laute Kräuterworkshop, auch Theater für die Kinder, diese Backworkshop, Weinseminare, ein Stück über Hugenotten. Und auch bis Sonntag gibt es Programm, das endet mit einem Requiem für die Demokratie in der Dorfkirche in Klandorf.
Das ist wirklich ein üppiges Programm und unglaublich vielfältig. Und vor allem fällt ja auf, dass Sie sehr partizipativ
partizipativ herangehen an dieses Festival. Wie finanzieren Sie sich, Caroline Dublé?
Wir haben das Glück, vom Kulturministerium so subventioniert zu sein. In den Programm Welten verbinden, da haben wir eine Förderung bekommen, auch von einem deutsch-französischen Bürgerfonds. Und wir haben auch noch Unterstützung von der Sparkasse, von dem Zahnarzt, von der Bäcker von Eberswalde. Das heißt, man merkt, wir kommen immer mehr an hier in Brandenburg und die Unterstützung ist immer präsenter, was uns natürlich sehr freut, weil das kann bedeuten auch, dass für das Publikum kostet es keinen Eintritt. Wir erwarten, dass die Leute mit Spenden uns weiter unterstützen. Aber jeder ist erstmal willkommen.
Und Sie erfahren offenbar eine große Unterstützung auch durch Menschen vor Ort. Das ist toll zu hören.
Tatsächlich.
Ja. Himmelfahrt im Zeichen des Frankophilen und das mitten in Brandenburg in der Schorfheide im Theatersaal Klandorf heißt es also ab morgen Brandenburg, Mon Amour. Und was uns dort alles ab morgen und dann bis zum Sonntag erwartet, darüber habe ich mit der Veranstalterin gesprochen, Caroline Dublé auf Radio 3. Ich danke Ihnen sehr und viel Spaß.
Vielen, vielen Dank. Und ihr seid alle willkommen für Wetter. Himmel haben wir auch einen Saal drin. Also man kann auf jeden Fall kommen.
Wunderbar zu hören. Danke.
Vielen Dank.
Rano, rano, raniusieńko ubrała się wielusieńko. Rano, rano, raniusieńko ubrała się bielusieńko i wyszła za wieś, gdzie jaś ułożeń. I wyszła za wieś, gdzie jaś ułożeń. A łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką, a łyn łoże za góreczką i rozmawia z panieneczką. Wyłorał kamień i usiadł na nim. Wyłorał kamień i usiadł na nim.
am frühen Abend, 5:50 haben wir es jetzt. Und wir bleiben nochmal in Brandenburg. Gerade hörten wir schon von dem wunderbaren frankophilen Festival in der Schorfheide. Und jetzt geht's zum Brandenburgischen Staatsorchester. Das wird nämlich in wenigen Wochen eine ganz besondere Stelle freimachen. Der bisherige Chefdirigent und gleichzeitig künstlerische Leiter des Ensembles, Jörg-Peter Weigle, geht in den Ruhestand. Und nun wird nach einer Nachfolge gesucht. Ein aufwendiger Prozess, den RBB-Kulturreporterin Eva Kirchner für uns begleitet hat.
Schon vor gut 1,5 Jahren, Ende 2023, hat die Suche nach einem neuen Chefdirigenten bzw. Generalmusikdirektor für das Brandenburgische Staatsorchester begonnen. Mehr als 120 Bewerbungen aus aller Welt, unter anderem aus Indonesien, Russland, Italien, Griechenland und Deutschland, sind in Frankfurt eingegangen. Für Intendant Roland Ott ein sicheres Zeichen dafür, dass das Ensemble einen mehr als guten Ruf hat.
Durch diese Bewerbung, auch internationale Bewerbung, renommierte Bewerbung, jüngere Leute, also gestandene Kapellmeister, auch gemischt, Damen und Herren, also sind da wirklich sehr positiv angetan.
Doch nur 17 Bewerber haben es in die engere Auswahl geschafft. Und die mussten in den letzten Wochen und Monaten in Proben und in selbst arrangierten Konzerten nicht nur die Intendanz von sich überzeugen, sondern vor allem die 86 Musiker des renommierten Sinfonieorchesters. Und die haben hohe Erwartungen an ihre neue künstlerische Leitung, so Jung-Kun Kwak, erster Konzertmeister.
Musikalische Kompetenz und Führungsstärke natürlich und das Fingerspitzengefühl für viele Entscheidungen, die musikalisch natürlich ausschlaggebend sind.
In einer mehr als 4-stündigen Orchesterversammlung haben die Musiker darüber beraten, welche 5 Kandidaten in die letzte Auswahlrunde geschickt werden, so Roland Ott.
Wo sie also diese 17 Namen nochmal haben, nochmal durchgehen und dass sie dann wirklich auch in geheimer Abstimmung sagen, das ist, was das Orchester als Kandidatenliste uns vorlegt.
Stimmberechtigt sind dabei alle 86 Musiker. Für Stefan Groß Bäumann, Solo-Kontrabass, ein wichtiger Teil des Auswahlprozesses.
Weil es bindet jeden einzelnen Musiker ein und verpflichtet auch jeden einzelnen Musiker sehr konsequent und bewusst diese Entscheidung zu fällen.
Am Ende dieser Versammlung hat sich das Orchester auf 5 Bewerber geeinigt. In einer Findungskommission, die heute zusammenkommt, muss nun die endgültige Entscheidung getroffen werden. Darin vertreten sind der Intendant, der Frankfurter Bürgermeister, Vertreter des Brandenburger Kulturministeriums und des Orchesters, so Roland Ott.
Wir haben in dieser Findungskommission ja schon Fragen gestellt, welche Visionen haben Sie, was bringen Sie ein, wo wollen Sie das Orchester hinentwickeln? Und diese ganzen Dinge werden dann Kriterium sein, zu sagen, das ist unsere gemeinsame Nummer 1.
Deren Name jedoch noch nicht bekannt gegeben wird. Das soll erst passieren, wenn der Vertrag unterzeichnet ist. Vielleicht Anfang Juni, so die vorsichtige Schätzung des Intendanten. Und bis dahin müssen sich Musiker, aber auch das Publikum gedulden, das schon jetzt ganz eigene Wünsche an eine oder einen neuen Chefdirigenten hat.
Ja, eine Dirigentin wäre auch schön.
Ein verständlich lesbarer Dirigent fürs Orchester und auch mit Programmvorstellungen natürlich.
Leidenschaft natürlich.
Der auch für Frankfurt, sag ich mal, auch eine Meinung hat. Es müsste also eine Verbundenheit hergestellt werden.
Tja, ein schöner Wunsch. Auf der Suche nach einem neuen Chefdirigenten oder einer Chefdirigentin für das Brandenburgische Staatsorchester, wer es wird, wir berichten. Nach 18 Uhr stellen wir Ihnen den neuen Wes Anderson-Film hier auf Radio 3 vor, Der phönizische Meisterstreich. Er lief gerade noch auf dem Filmfestival in Cannes. Ab morgen startet der Film in unseren Kinos. Und das ist das Volker Götze-Quintett mit African Child. Thank you.
Die Museumsinsel in Berlin feiert ihre Anfänge vor 200 Jahren. Feiern Sie mit! Im Herzen der Museumsinsel, im Kolonnadenhof, erwartet Sie ein Bühnenprogramm, bei dem auch Berliner Theater und Opernhäuser ein Jubiläumsständchen bringen. Lassen Sie sich durchs Weltkulturerbe führen, durch ein Bauensemble, das Schinkel und andere berühmte Architekten entwarfen und das weltbekannte Zeitgenossen wie David Chipperfield nun modernisieren. Genießen Sie die herausragenden Kunst- und Kultursammlungen. Nehmen Sie an Workshops teil und lassen Sie sich von vielfältigen Aktionen überraschen. Das Inselfest. Von Freitag bis zum Sonntag auf der Museumsinsel Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt.
Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
Um 18 Uhr mit Miriam Berger. Guten Abend. Deutschland will die Ukraine bei der Produktion weitreichender Raketen unterstützen. Das hat Bundeskanzler Merz nach einem Gespräch mit Präsident Zelensky in Berlin angekündigt. Ziel ist demnach eine gemeinsame Herstellung. Eine entsprechende Absichtserklärung sollen die Verteidigungsminister beider Länder unterzeichnen.
Es wird hierbei keine Reichweitenbeschränkungen geben. Die Ukraine kann sich damit vollumfänglich verteidigen. Auch gegen militärische Ziele außerhalb des eigenen Staatsgebiets.
Bundeskanzler Friedrich Merz, CDU. In Berlin ist der Koalitionsausschuss von Union und SPD zum ersten Mal zusammengekommen. Es soll darum gehen, was die neue Bundesregierung bis zur Sommerpause umsetzen will. Vor allem dürfte es um Maßnahmen zur Wirtschaftsbelebung gehen, zum Beispiel Steuervorteile für Investitionen. Die Union drängte auf eine weitere Einschränkung der Migration. Die geplanten Veränderungen beim Bürgergeld dürften wohl nicht mehr vor der Sommerpause kommen. Das Bundeskabinett hat beschlossen, die Mietpreisbremse bis 2029 zu verlängern. Die aktuelle Regelung läuft Ende des Jahres aus. Aus dem Hauptstadtstudio Lissy Kaufmann.
Wenn eine Wohnung neu vermietet wird, darf die Miete höchstens 10% oberhalb der ortsüblichen Preise liegen. Lag die Miete schon zuvor höher, darf sie nicht weiter erhöht werden. Ausgenommen sind Neubauten, die nach dem 1. Oktober 2014 fertiggestellt worden sind.
Ein mutmaßlich chinesischer Hackerangriff gegen das Außenministerium in Tschechien alarmiert die NATO und die EU. Die Attacke hat nach offiziellen Angaben bereits 2022 begonnen. Medieninformationen zufolge konnte China dadurch vermutlich jahrelang E-Mails tschechischer Diplomaten mitlesen. Prag hat wegen des Falls den chinesischen Botschafter einbestellt. Die Berliner Stadtwerke streichen die nächtlichen Blockiergebühren an ihren Ladesäulen für E-Autos. Die Extrakosten werden ab 1. Juli abgeschafft. Alexandra Korolczyk, RBB 24.
Bisher mussten Nutzer an den Ladepunkten der Stadtwerke 2 Cent die Minute Blockiergebühren bezahlen, wenn ihre Autos länger als 4 Stunden angeschlossen waren. Das soll nun nachts anders werden. Wer ab Juli zum Beispiel